aus Berlin und auch aus Cannes heute. Stichwort Drehbuch, der Podcast vom Deutschen Drehbuchverband. Ich bin Frank Zeller.
Und mein Name ist Oliver Schütte. Ja, Frank, du hast es schon gesagt, du bist in Cannes. Man könnte sozusagen behaupten, als unser Korrespondent, das ist natürlich nur die halbe Wahrheit, aber wir nutzen deine Anwesenheit auf dem Festival, um ein Gespräch zu führen. Aber du hast auch tatsächlich ein Gespräch geführt mit einem Autor und Regisseur, Cédric Le Gallo. Da kommen wir aber später noch dazu, den du in Cannes getroffen hast. Wie ist es denn so in Cannes? Man stellt sich das ja immer so schön mit Palmen und Stars und Sternchen vor. Und wie ist es in der Realität?
Na klar, es ist absolut so. Also Palmen auf jeden Fall, viele schöne große Yachten und viele schöne Leute, die hier flanieren und sehr viel Wert auch auf ihr Äußeres legen, großen Teils. Also es ist vom Stil her schon total anders als Berlin, der ganze Vibe. Es ist toll. Ich meine, Cannes ist ja auch, es haben schon viele Filmkritiker, glaube ich, in ihren Sendungen besprochen, aber ich kann es gerne nochmal wiederholen. Das ist einfach eine wunderschöne Stadt hier am Mittelmeer, wo man, also es ist eine größere Stadt durchaus, es ist nicht nur so ein kleiner Badeort, wie ich mir das ursprünglich mal vorgestellt hatte, bevor ich zum ersten Mal herkam, sondern schon eine richtige Stadt, auch mit einem größeren Altstadtbezirk. Also das ist jetzt nicht unbedingt mittelalterlich, aber halt so aus 19. Jahrhundert Bauten und so. Sehr schöne Architektur auch zum Teil. Zum Teil ist es auch hässlich, aber das mischt sich so. Auf jeden Fall eine ganze Reihe, also wirklich viele Straßen, die auch gepackt sind voller Restaurants. Manchmal auch schick, also es ist nicht ganz billig hier alles, aber es ist auch nicht nur Nepp. Also es ist, man kann sich auch normal bewegen hier, das ist eigentlich schon ganz sympathisch. Es gibt auch normale Plätze, wo man auch mal günstig was essen kann oder so. Aber natürlich, es ist schon alles dem Leben sehr zugewandt hier. Es ist angenehm, man lässt sich's gut gehen. Und das Publikum, was hier zum größten Teil vor Ort ist, die haben auch dann die entsprechenden Mittel, um sich's gut gehen zu lassen. Viele auf Spesenrechnung natürlich oder auf die Firmenkreditkarte und so weiter. Wenn man das nicht hat, dann muss man sich so ein bisschen, so ein kleines Budget da bereitlegen, sonst macht es auch keinen Spaß. Aber wenn man das dann tut, dann ist es wirklich höchst angenehm. Und es ist ein bisschen komisch, also so war es jetzt zumindest für mich, weil das Programm selber ist nicht nur so Schönwetterprogramm oder so. Das hat schon auch sehr ganz andere Filme, auch politische, harte Filme, auch düstere Filme. Also ich hatte jetzt, vielleicht war es Zufall, hatte zweimal Filme erwischt, wo das Wort düster eher untertrieben wäre. Also das waren jetzt Filme, wo man rausgeht und am Ende denkt, eigentlich müsste man sich jetzt doch mal langsam mit dem eigenen Suizid beschäftigen. Das ist die einzige Konsequenz, die man da auch draus ziehen kann. Und dann kommt man aber raus und dann strahlt wieder die Sonne und alles ist beautiful und nett und schön und so. Das ist ein komischer Gegensatz auch. Aber es macht großen Spaß. Ich finde es ganz toll.
Du hast ja auch das Publikum angesprochen, Autoren und Autoren gehen ja weniger nach Cannes. Begegnet dir dann irgendein Kollege, Kollegin? Sind Autoren wirklich da anwesend? Ich vermute mal nicht.
Nicht so viel, nee. Also ich meine, die deutschen Autoren glaube ich sowieso nicht. Doch, einen deutschen Autor habe ich hier auch getroffen auf der Straße. Und man trifft sich tatsächlich auch mal zufällig auf der Straße. Philipp hat hier auch mich verabredet und so, aber man trifft sich schon mal. Also so groß ist es auch wieder nicht, dass es so völlig anonym wäre. Aber es ist auch nicht so, dass man jetzt jeden Tag den gleichen Leuten auf der Straße begegnet. Die französischen Autoren kenne ich eigentlich nicht so, dass ich sie jetzt auf der Straße erkennen würde. Aber es ist auch ganz klar so, dass sowohl Cannes als auch insgesamt das französische Kino, es ist ja schon noch nach wie vor ein Kinofestival, mehr auf Autorenfilme ausgerichtet ist, also Autorenfilme in dem Sinne, dass Regie und Buch halt in einer Hand liegen. Man kann ja auch sagen, es sind lauter Drehbuchautoren, die ihre Stoffe selber inszenieren. Man kann es ja auch mal so rumsehen. Das ist also jetzt reine Schreiber, die nur Drehbücher abliefern und die von jemand anderem dann realisiert werden, spielen hier nicht so eine große Rolle, das ist ganz klar. Und von daher, es ist inzwischen immerhin so, dass die Drehbuchautoren auch genannt werden und auch eine gewisse Aufmerksamkeit schon erfahren. Aber sie spielen jetzt ja nicht die Hauptrolle, das ist ganz klar. Ja.
Du hast vorhin die Berlinale angesprochen. Das war ja in diesem Jahr ein sehr politisches Festival mit einigen politischen Fragen. Wie ist es denn in Cannes, was das betrifft?
Ja, ich finde, dass das hier sehr gut gemanagt wurde, diese Positionierung, sowohl jetzt im Hinblick auf die, also Berlinale war jetzt das Problem mit Pro-Palästina und Völkermord und so weiter. Das hat jetzt hier nicht so eine große Rolle gespielt, bisher zumindest. Also wir sprechen hier ja jetzt noch, das Festival läuft ja noch, kann ja sich morgen noch alles ändern, klar. Aber bisher war da jetzt weniger, waren schon Demonstrationen auch hier und da, aber sehr friedlich und am Rande eigentlich eher. Und die größere Rolle hat ja eigentlich die MeToo-Bewegung gespielt. Das war ja ein bisschen so, dass die MeToo-Bewegung in Frankreich eher verspätet eingetroffen ist. Eine Weile lang sah es ja immer so aus, als ob das Frankreich gar nicht so betreffen würde. Oder man hat auch gesagt, okay, die Franzosen sind da doch sehr traditionalistisch oder traditionell so in ihrer ganzen erotischen Kultur und die lassen sich auf sowas gar nicht so ein. Aber das hat sich ja jetzt doch in der letzten Zeit geändert. Auch Gérard Depardieu als prominentester Vertreter, wahrscheinlich hat er wirklich mit schwierigen Anschuldigungen gerade zu kämpfen. Das ist noch nicht alles ausgefochten und geklärt, was da wirklich los war. Aber jetzt gibt es also auch eine sehr breite MeToo-Bewegung hier. Die wird angeführt von einer Schauspielerin namens Judith Godrèche. Und da geht es wirklich um große Namen auch, nämlich Benoît Jacquot und Jacques Doyon. Das sind große Namen so des französischen Autorenkinos. Und sie hatte halt als 15-Jährige eine Beziehung mit Benoît Jacquot. Das wurde damals gesagt, ja, ist doch alles, waren ja alle einverstanden und so weiter, das war konsensuell. Aber jetzt sieht sie das halt anders und sagt, ich war 15, ich konnte gar nicht überblicken, auf was ich mich da einlasse und das war missbräuchlich. Und ich finde, da hat sie natürlich schon auch einen Punkt. Das geht eigentlich nicht, ist auch verboten. Sie hatte auch die Gesetze auf ihrer Seite, das war auch damals schon verboten, ganz klar. Und sie hat um sich herum eine ganze Gruppe von anderen Frauen jetzt geschart, die auch ähnliche Vorwürfe vorzubringen haben. Unter anderem auch der Chef der CNC, also das ist die sehr mächtige zentrale Filmförderungsbehörde in Frankreich, die eigentlich da ganz zentral das ganze Geld verwaltet. Und das ist also ein enorm mächtiger Mann, Dominique Boutonnat, der das leitet. Der steht jetzt auch unter schwersten Anschuldigungen und wird gesagt, er muss zurücktreten und so weiter. Es war ja im Vorlauf des Festivals ein bisschen fast so eine Bedrohung. Es wurde so gemunkelt, dass sie da eine Bombe platzen lassen und zum Beginn des Festivals irgendwie eine riesen Liste mit Leuten rausgeben und sozusagen den ganzen Glamour da verhageln und verderben können und so weiter. Da hatten alle so ein bisschen Angst, aber das Festival hat es eben geschafft, das sehr gut zu managen, finde ich. Sie haben einerseits Judith Godrèche eingeladen, sie hatten einen Film nämlich gedreht, wo diese ganzen Frauen zu Wort kommen. Ist kein abendfüllender Film, aber schon ein längerer Film, wo also eine Menge solche Zeugnisse auch gesammelt sind von anderen Frauen, die da Vorwürfe haben. Dieser Film wurde prominent eingeladen und denen wurde da also die große Bühne durchaus eingeräumt und das ist wirklich eine große Bühne, also mit diesem ganzen Presseapparat, der dahinter steht hier und so, das hat dann schon Power. Gleichzeitig hat man sich aber als Festival da auch nicht treiben lassen irgendwie. Also beispielsweise wurden nicht andere Leute ausgeladen oder irgendwie sowas, sondern man hat die Debatte wirklich offen gehalten und das fand ich gut. Zum Beispiel Shia LaBeouf kam, denn der hat in dem neuen Coppola-Film eine Rolle und er kam an und wurde genauso empfangen wie alle anderen Künstler. Da hat sich dann die amerikanische Presse auch sofort wieder aufgeregt, also oder mokiert. Variety hat gesagt, die Franzosen, das geht gar nicht, die nehmen das wieder nicht ernst. Du kannst doch nicht einen Predator oder einen Aggressor, einen männlichen Aggressor über den gleichen roten Teppich laufen lassen, über den einige Stunden zuvor Judith Godrèche und ihre Mitstreiterinnen gelaufen sind. Und In diesem Punkt lässt sich das Festival aber halt nicht irritieren, sondern die haben offensichtlich die Meinung, nein, wenn der da irgendwelche Prozess an der Hacke hat oder Anschuldigungen ausgesetzt ist, muss er sich damit auseinandersetzen. Aber das Festival ist nicht Teil dieses Prozesses und hat auch nicht die Aufgabe, irgendwelche Urteile auszusprechen oder gar Bestrafungen zu verhängen oder sowas. Sondern der Mann bleibt ja weiterhin auch Mensch und Künstler vor allem. Und er kann über den gleichen Teppich gehen wie alle anderen. Und das ist hier so eine Art Grundhaltung, die ich sehr gut finde. Also man verweigert nicht die Debatte, man führt sie auch mit einer Ernsthaftigkeit, finde ich. Aber gleichzeitig eben doch in einer irgendwie offenen Weise für alle und in einer sachlichen Weise. Im Großen und Ganzen nicht hysterisch und nicht durch Verteufelung von einzelnen Figuren und Personen her und so. Das finde ich bemerkenswert und das ist ja irgendwie auch, glaube ich, schon ein Verdienst der Leitung. Ich weiß nicht, ob es alle in Deutschland mitgekriegt haben. Wir haben ja hier inzwischen eine deutsche Präsidentin des Festivals, nämlich Iris Knobloch, das ist niemand anderes als die Tochter von der in Deutschland sehr bekannten Charlotte Knobloch, die ja auch lange Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Deutschland war. Und die ist ausgebildete Juristin und hat viel in internationalen Positionen im Filmbereich gearbeitet. Also eine sehr beeindruckende Grande Dame, finde ich. Und sie ist jetzt hier zu Iris Knobloch geworden und ist hier die Präsidentin. Und spielt, glaube ich, eine sehr positive Rolle. Und auf der anderen Seite haben wir ja Thierry Frémaux, der macht den Job schon ziemlich lange. Es gibt inzwischen hier und da Leute, die sagen, er könnte vielleicht auch mal wieder jemand anderen ranlassen. Aber insgesamt herrscht schon, glaube ich, Konsens, dass er einen ziemlich guten Job macht. Nicht nur, dass er wirklich ein sehr interessantes, spannendes Programm hier zusammengestellt hat und auch viele hochkarätige Stars hier kommen und so weiter, sondern er ist auch wirklich eine souveräne Leitungsfigur hier. Es ist eigentlich so vom Grund her so ein typischer französischer Intellektueller, würde ich mal sagen, wie sie so im Buche stehen, wie wir uns das vorstellen. Also sehr gebildet, sehr, sehr belesen, sehr, sehr elegante Erscheinung auch irgendwie. Und trotzdem auch so ein unterhaltsamer Typ, also der springt öfter mal einfach auf die Bühne und gibt da so den Zirkusdirektor, sehr eloquent, sehr kultiviert halt und gleichzeitig irgendwie auch irgendwie nett und verbindlich. Alle mögen ihn, die Stars, und er hat auch einen guten Draht zum Publikum und so, also auch eine wirklich tolle Figur. Und ich glaube, diese beiden hier haben das wirklich geschafft, einen sehr intelligenten und souveränen Kurs irgendwie zu fahren, wie sie das handeln hier alles. Da könnte man ja, wenn man es mit Berlin vergleicht, schon interessante Schlüsse draus ziehen. Denn was sie hier halt konsequent machen, ist, dass sie das Festival zwar politisch offen halten, da sind wirklich auch viele politische Filme im Programm, auch explizit sehr starke Meinungen, aber das Festival selber positioniert sich halt überhaupt nicht, sondern überlässt es den Künstlern. Und man geht hier also überhaupt nicht in diese Falle, in die man meiner Meinung nach in Berlin gegangen ist, nämlich dass man sich da diesem Bekenntnisdrang oder Bekenntniszwang eigentlich unterworfen hat und versucht hat, das Festival selber irgendwie politisch auch zu verankern oder zu verorten. Das war sicherlich gut gemeint in Berlin, weil man da ein paar halbwegs vernünftige Pflöcke einschlagen wollte, aber es läuft ja dann doch aus dem Ruder und das geht einfach, das muss schief gehen. Das ist hier, finde ich, viel souveräner gehandhabt worden. Und, ja. Von daher können wir vielleicht nur hoffen, dass wir jetzt halt mit Trisha Tuttle da vielleicht auch so eine souveränere Persönlichkeit haben, die da auch mit Weisheit das handelt. Wir werden sehen. Jedenfalls hier ein sehr gutes Beispiel, was mich sehr beeindruckt hat.
Wir haben ein bisschen die Chance genutzt, oder besser gesagt, du hast die Chance genutzt, das zu tun, was wir eh auch schon ein paar Mal gemacht haben. Ich sage immer mal, über den Tellerrand gucken. Wir hatten ja schon Autorinnen aus Australien, Polen, Österreich und so weiter und so fort. Du hast jetzt einen französischen Autor, ich sagte schon, aber der auch Regisseur ist. Du hast ja auch darauf angesprochen, dass das in Frankreich durchaus noch Standard ist. Du hast ihn befragt und ich denke, wir hören einfach mal in das Gespräch rein, weil er sich da selbst auch vorstellt und seine Vita vorstellt. Und wir hören tatsächlich jetzt in das Gespräch einfach mal rein.
Bonjour, Cédric.
Bonjour.
Yeah, it's really great that you can find your time, and I really appreciate that you come here to talk to us. And I would propose, can you start with to talk a little bit where your career started, where you come from and so on, how it all began?
Sure. I love talking, so let me know if it's too much. Well, I started my career as a TV reporter. That was my first dream. And so I did many interviews with actors, singers. I've been like to report on movie sets, like James Bond movie sets. I was lucky enough to do that. And, but also French movie sets. And yeah, so, I was an observer, but also I learned how to edit because I worked for a TV show who was on the air every Saturday night on TF1. So I really had to be quick. I learned to be quick at editing, telling a story. And it helps me a lot in my two-day works because if I'm fast, it's because I used to work on TV. And I really enjoy it. It was super hard to quit because it was a dream job. I was in a plane every week to interview famous people and doing interesting things. So yeah, I really wanted to be a movie director. It was a dream I couldn't expect, and actually it works. So
great. So how did you start? Did you study a film on the thingies or somewhere? How did you move to making movies? Huh?
Not at all. I did a business school. Uh-huh. And but during the business school, I did a lot of theater because we had a theater class, and it was a kind of option. But I skip a lot of regular economic and finance class to go to the theater class, and so I did many theater and at that time, and I really enjoy it. But I didn't went to a movie school. I just learned by myself.
So how did you manage to find the financing, or how did you start with, you have one or two very famous films. You can talk about that project a little bit and how it started, how it developed all this.
Well, my first movie is called The Shiny Shrimps. Mm-hmm. In German, it's the Glinsernen Garnelen. I'm not sure about my accent, my German accent.
Glitzernden Garnelen.
Oh, wow. Yeah, I can hear I'm very far from the good pronunciation. It's a very personal story. And because before that, I did a very short comedy series for Cine Plus, Canal Plus, with my theater crew. And but it was like 3 minutes fiction, like super short fictions, like short movie fictions. Mm. It was about the behind the scene of famous movies, but with the comedy situations. And so that was the first step. And then I wanted to tell a very personal story, which is my experience in a gay LGBT water polo team. This team changed my life. Like I didn't have much gay friends at that time. And it was such a good energy and a lot of love and a lot of, and also I didn't do sport before because, you know, there is a lot of homophobia in sport. And I thought at that time, okay, that would be a great story because in France, at least, I don't know how it is in Germany, but in France, all the movies about LGBT people are drama, like with the HIV issues, prostitution issues, being rejected. It's always super sad movie. And in my everyday life, it was super joyful. And I wanted to share that. And because I used to be a huge fan of Friends, the TV series, when I was a teenager. And it really helped me to be a grown-up. But there is no gay character in Friends, except the lesbian couple that is the ex-wife of Ross. And so it's not the main characters. And I think such a movie would help me a lot as a teenager to think, okay, it's going to be great to be gay. It's not only about rejection and drama and problems. It's also a chance. And I wanted to share that.
So if you have a project like this in mind, we are talking about France. Maybe it's different than France, like in Germany. How are you approaching it? Do you have to write a perfect script and try to find someone who can finance it, or to find a producer who is going to do it? What was your path to?
Mm-hmm. Well, the first step is to find a producer, and you pitch the idea to the producer. It's what I did with the Shiny Shrimps. And if he likes you, well, if he likes the idea, they sign a contract and they pay you to write the script. And so the first step is a producer. And then when the script is written, and now most of the time when the cast is down, especially if you want or if you need a famous cast, you go to the distributor and they give you the money to shoot the movie. And plus like televisions and other financing way. But the first step is a producer, writing, casting, and then the distributor. And well, this is the way we did with the show. With the Shiny Shrimp, it was a bit different. We didn't have the cast when Universal told us it was okay, because at that time, we didn't want a famous cast anyway. So the cast wouldn't change anything. So it was really about the script. And but for my next movie project, I wrote with my co-writers, and then we did the cast, and then we are going to meet the distributor with all the package.
So it's the beginning was, I got it right, just a pitch. What did you present them in the beginning?
Well,
to find someone who can who would say, okay, we are going to make this movie.
I didn't have the entire story at that time, but I have the beginning, the idea of the water polo team training in Paris, and then the idea of a road trip, because I really wanted a road trip. So they take a bus going to the gay games in Croatia. And so I have all this big step, but not all the characters, some of them, but not all of them, because it's a team. So we have like 10 main characters. So I have some of them. And also I was lucky enough to have a lot of materials, because the team really exists. So, and we are always costumed, and because we not only do water polo, we party a lot. And even when we do a tournament, we arrived with costumes and disguise and crazy stuff, and we do shows. And so I have all these pictures and videos to say, okay, this is the team. We're going to do that on screen. So it was, the impact was good, because the producer saw the picture and said, okay, I can see that. I can see it's going to be fun. It's going to be cool, because the pictures really exist in the real life. And I think that helped a lot.
Okay. And it was a big success. You were in Cannes with the film. Is that true?
Actually, the movie came out in movie theater 2 weeks before Cannes.
Ah, okay.
And we did another festival before, like 6 months before, and we had the prize of the jury of the Festival de l'Alpe d'Huez. It's a comedy movie festival. It's only about comedy movies, and we had this prize, and then the movie came out just before Cannes, and it was immediately a success. So Thierry Frémaux, in charge of the Cannes Film Festival, asked us to do an official montée des marches, like to celebrate the success. And that was a a great memory because as a kid, I always dreamed watching the Cannes ceremony on television every May. And that was a kind of ritual because I didn't have Canal Plus at home. So I went to a friend's watching Canal Plus and watching all this celebration and be able to do that, to celebrate the success of your own movie in Cannes with all the photographer, everything. Well, it's like, oh my God, it's a chance. It's a dream.
Okay. How is it in France? Is it really normal that you start with a script and then you are going there and say, I am going to direct it as well? So this kind of cinema d'auteur, is it still the normal thing in France that it's all in one hand, that you write the thing and you direct it as the same people?
Yes, I think it's to preserve the identity and the idea of what you have in mind. But also, I have a co-director on this movie. And also, it was, very helpful for me because I didn't do a movie before. So it's how do you say in English? It's rassurant. Or do you say mm-hmm. that?
It's backing you, giving you more security.
Yeah, exactly. It's more security for everyone. Like it's more security for me. It's more security for the finance people.
Yes,
who can say okay, at least if this guy is completely crazy, there is another guy who did movie before. So it helps. I think yeah.
Mm. So where did you get the money from that? Is this all from the CNC or do you have television money in it? And what is your role in financing the film?
I don't have any role in financing the movie.
Yeah, okay.
It's really the producer work.
Yeah, okay.
So we have Universal as a distributor. So Universal is really the first step. Mm. Like if you don't have a distributor, you can't do a movie.
Okay.
And maybe it's going to change with the platform because I don't know. I think we have to reinvent ourselves. Mm. But at the moment, it's still the case. First step is Universal. So that's why Universal is so important, that project, because if they didn't go to this project, and it was a difficult project, I think, for a distributor, because water polo is a sport that nobody knows. A gay movie is especially a comedy. We didn't have a gay comedy in France for 20 years at that time.
Okay.
It was a success by the way, 20 years ago. But I don't know why, for some reason, it was the first gay comedy in France after 20 years. So for me, it was the key of the success. That's why when some journalists ask me, oh, it's a big surprise, this success, I say, well, yes and no, because, it was the only project like that for 20 years. So it was definitely a movie I wanted to watch. So I'm not completely surprised. But for the financing people, it was very engaging to do that because there is no green light like that says it's going to be huge because it's so specific. So Universal where, and I'm still thanking them a lot because they take the risk. They took the risk. Mm. And it was kind of risky, I guess, in a financing perspective.
Mm-hmm. And did you have television money in it?
Yes, we have Canal Plus.
Yes.
A bit of CNC, I guess. Région, Grand Est.
Yeah.
The main partners.
So it's also... okay. The television people, do they have any influence on the work, on the development process, on the writing? Did they give you notes or something?
No, not at all. Actually, Universal could have done this, but we were quite free in the writing, in the editing. And it was funny because there is a sequence in the movie where one of the guys from the water polo team just did a tattoo on his anus. and he wants to show it to the other guys, and everybody is super excited about the anal tattoo because it's the head of Ryan Gosling, except the coach, and the coach is straight and a bit homophobic. So of course he doesn't want to see the anal tattoo, and all the guys in the bus say, "We want to see Ryan Gosling, blah blah blah." And this sequence was a kind of subject, like Xavier, the president of Universal, just before the screening at the festival, Alpe d'Huez, told me 5 minutes before the screening, "I'm not sure if we should keep the anal tattoo sequence." And I said, "Okay, let's see the reaction of the people and we'll discuss about that." And we had like 10 minutes of standing ovation, so we never discussed again about the anal tattoo, and the anal tattoo sequence is in the movie. And so we were super free about writing, editing, everything. It's, I guess it's not like that everywhere, because we all hear like movies, stories, and how much some director are frustrated and have to fight and blah, blah, blah. But on this project, it was pure freedom.
Okay. When you go on now to develop new projects, isn't that the same thing? Are you still like free to make your own ideas, or is it getting more difficult now at the moment?
Well, I think financing is still an issue, especially after COVID. Even if I did success, it's but because I always want to do different movie. I just want to do what I already did. So I want to bring new ideas and new forms and blah, blah, blah. And yes, it's not that easy. I don't have a red carpet every day, and I have to convince people. Usually producer are, I never had difficulties to find producer. I do like also TV series project, movie projects, and I also find producers super easy, and producer who let me completely free on the writing, on the casting, on everything. So, but when it comes to finance a movie, it's always complicated because it's we're talking about millions.
Yes, yes, yeah,
yeah. So yeah, it's always a long way.
And if you're going into series as well, does that mean that you're writing also, and are you teaming up with the writer's room or somehow with other people to cooperate for the writing? Or?
Yeah, at the moment, I have a project with my best friend. She's an actress, and she starts writing, and we work together, and we were quite well engaged with a platform. I can tell you which one for the moment, but we are only two. And for the, I have also three other TV projects, and for the moment I'm writing it by myself, but it will depend of the schedule, you know, if I have to shoot or if I have too much thing to do. At some points I have to hire some writers, and I would be very happy for that. But in France, we are not in the US, you know, we don't have a writer's rooms with 10 people or 20 people writing a new project. It's more like 2-3 people. It's not big, you know. But I'd love to work with a huge team of writers. I think it's very exciting to have 10 brains connected for the project.
And if you compare the movie work with television in France, what do you say? Is television the same thing?
Because it's completely different. And I'm just starting television, so it's different because, as I said, the movie is you have to do the whole thing, and then you get maybe the finance. In TV series, you pitch to a platform directly, and so the platform is the finance people. So you pitch to the platform, then they say you, okay, we like it, so we're gonna order you the first episode with the dialogues and everything, and maybe we call the arc. So it's a kind of a summary of every episode. And then if they like it, they're going to order the rest. So it's really step by step. And the casting is at the end. It's not, it's really, it's what I like, actually. It's really much about the story, the concept. That's important because in cinema, sometimes you can see a very bad movie, a very bad script, very uninteresting, but they have a great cast and they're, but I think the story is more important than the cast. And in television, they, well, at least on that project, it's really step by step, but the story drives the project, not the cast or not something else.
But it's still that same people are writing and directing also in the in television in France? Or?
Oh, it depends. In that project, it's going to be me as well. But I would be happy to share the direction as well if... But well, I'm a bit control freaks, but why not sharing? It's it will depend on the schedule.
Yeah, you know, a French cinema for Germans, many Germans really like it and are fond of French films and so on. You have a very big tradition, great tradition of films. What is your take on that? Because I mean, they have great films. You have great films, but it's a kind of it's all done by white, heterosexual men, I would say. It's more or less like that, I think. And it's also, it's kind of a bit academic or so, you could say. It's all made by people who come from the bourgeois families, I think. From have a good education and can afford all this and so on. So are you feeling to be in this kind of tradition anymore or...
Well, it's changing a bit, but not so much, not as quick as we wish. We have a lot of great, female director like Zoé Witok, who did Jumbo, or I just saw The Substance by Coralie Farja, and it was amazing. Well, it's. Yeah, it's a super good movie. I completely loved it. And it's not for everyone, I think. But we have really strong female director. And well, as a gay director, we are not so much. But it's changing a bit. Yeah, but you know, it's hard to change the world in one day. So, but I think also we're saying different things. When you are a woman or a gay man, your vision is different. And I think that's why it's interesting and surprising. You can surprise the audience. And especially after COVID, it's so easy to have story on platforms, but also on Instagram. Videos are everywhere. And it's super hard to surprise people. And I think that's the key to bring back people to movie theater. We have to surprise them. And I think our story, my gay stories, are not be told yet. The straight stories have been already told. And of course, there are more to be to interesting straight story will be appear as well. But we have so few LGBT stories. I mean, it's... it's like a corne d'abondance. I don't know if it's, you know, it's, I'm full of ideas, you know, because I can't relate to the previous project. There is no comparison possible because it's, all stories have been in the closet, as all life actually. And so I just need to open the closet, and I have many gay stories, LGBT stories are coming up, and it's so easy to find ideas, but it's not so easy to make finance it. But yes, so it's changing a bit for the better, I guess. But you know, when I was a kid, when I dreamed to be a movie director, I thought, okay, it's not for me because, well, you are. Your inspiration comes from what you are, and what I am is not possible in a movie because I didn't have any references or some movies I can relate and I can say, oh yeah. And I saw the movie Short Bus when I was 20, and I love it, and I was like, oh my god, you can. And it changed my life for two reasons. As a young gay men. I said, oh, you can live like that? And as a future director, I thought, oh, you can do a movie like that? Is it possible? Oh my God. So it changed my perspective.
Ja, soweit dein Gespräch mit Cedric Le Gallo. Frank, du hast noch ein bisschen Cannes vor dir. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Hast du einen Tipp, wer gewinnen wird? Wir wissen es ja noch gar nicht, wer gewinnen wird. Hast du schon einen Tipp?
Es gibt ja den neuen Film von Jacques Audiard, toller Regisseur, toller französischer Regisseur, den ich auch sehr schätze. Sein neuester Film heißt Emilia Perez. Und der wird so ein bisschen als Favorit gehandelt, wenn ich es richtig rausgehört habe. Es werden ja viele Gerüchte ja jederzeit verbreitet, ist ja auch das Schöne gerade dran. Aber das könnte vielleicht ein Kandidat sein, das wird man sehen. Keine Ahnung.
Wir können uns ja bei der nächsten Sendung, können wir uns ja noch darüber unterhalten, dann wissen wir ja, wer gewonnen hat. Und vielleicht ist es ja der Film, den du dann hoffentlich auch gesehen hast. In diesem Sinne wünschen wir euch alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.